Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Heute Nachmittag konnten sie sich noch nicht einigen, die Bündnisgrünen. Aber jetzt am späten Abend wurde dann doch noch ganz unerwartet die entscheidenden Namen bekannt gegeben. Sie haben es in den Nachrichten gerade gehört. Für uns hier bei Fazit interessant ist natürlich der Posten der Kulturstaatsministerin. Claudia Roth konnten wir am Abend nicht mehr erreichen, aber Klaus-Dieter Lehmann, ehemals Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wird uns gleich sagen, ob das eine gute Wahl ist und ob das Engagement von Monika Grütters überhaupt zu toppen ist. Der Meister der Nebelmaschinen im Theater hat heute Abend ein neues Stück auf die Bühne des Cuvelier-Theaters gebracht. Die Wolken, die Vögel, der Reichtum, Regie Tom Lutz. Und wir nehmen Abschied von Hermann Bausinger, dem Ethnologen, der aus der Volkskunde die modernen Kulturwissenschaften machte. Viel gefragter Redner bis ins hohe Alter mit Sinn für Humor und das, was direkt vor der Haustür passiert.
Man sagt ja, dass die Schwaben, wenn sie eine Revolution auf dem Bahnhof machen, grundsätzlich zuerst eine Bahnsteigkarte lösen.
Hermann Bausinger. Mit 95 Jahren ist er gestorben. Ein Rückblick auf sein Schaffen in dieser Fazitausgabe. Ja, Claudia Roth wird es also. Sie übernimmt von Monika Grütters den Posten der Kulturstaatsministerin. Ihre Vorgängerin hatte einen kurzen Draht zur Kanzlerin, konnte viel bewegen, hat das in vielen Bereichen auch getan. Was fehlt dem Amt noch? Welche Lücke gilt es zu schließen? Wo könnte Claudia Roth anfangen zu strahlen? Fragen an Klaus-Dieter Lehmann, zuletzt Präsident des Goethe-Instituts. Guten Abend, Herr Lehmann.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Man hatte ja lange genug Zeit zu überlegen, wer die neue Kulturstaatsministerin werden könnte. Oder der Staatsminister Carsten Broster wurde als Name lange gehandelt, aber dann fiel der Posten an die Grünen. Waren Sie, Herr Lehmann, jetzt überrascht, als Sie den Namen Claudia Roth gehört haben?
Na, ich war überrascht, dass Broster nicht mehr im Gespräch ist, aber mit Claudia Roth kann ich mir jemanden vorstellen, der tatsächlich in diesem Bereich sehr aktiv sein kann. Sie ist ja so kulturaffin, ein Urgestein. Sie lebt ja Kultur. Also insofern ist das schon eine ganz interessante Wende, die das Ganze genommen hat.
Eine Frau, die gerne in der Öffentlichkeit steht, die gerne kommuniziert, auf eine besondere Art, gewinnend, würde ich sagen. Welche anderen Kompetenzen bringt sie mit, beziehungsweise welche werden jetzt gebraucht? Erstmal ja auch Geld von Christian Lindner, ne?
Naja, bei ihr ist es so, dass sie steht ja für jemand, der wirklich eine Ermöglicherin ist. Sie ist für Meinungsvielfalt, für Meinungsfreiheit und sie weiß auch, dass Kultur nur in einem solchen Umfeld wirklich sich entfalten kann und gedeihen kann. Das ist etwas, was bei ihr leidenschaftlich vertreten sein wird. Und ich glaube auch, dass es die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft jetzt haben, auch mit den nach Deutschland gekommenen Künstlern und Kulturakteuren, die jetzt hier eine neue Schaffensheimat gefunden haben, dass diese Art der Integration auch eine deutliche Gewinn in der Kulturpolitik sein wird, die bislang so in der Weise nicht wahrgenommen worden ist.
Nicht wahrgenommen worden ist oder nicht gemacht worden ist?
Ja, ich glaube, die Kulturstrukturen sind auch ziemlich verkrustet. Also bis man in einem Museum oder in einem Theater als einer, der als Migrant nach Deutschland kommt, seinen Weg gehen kann, das dauert schon und muss wirklich Strukturen aufbrechen. Im Film war es einfacher, da gab es einfach wirtschaftlichere Strukturen, aber im öffentlichen Bereich ist das schwierig gewesen. Und ich glaube, hier kann man wirklich etwas tun, dass die Kultur nicht nur rezeptiv ist, sondern dass sie aktiv, offensiv das auch in den jeweiligen Institutionen sichtbar macht.
Sie meinen, das war nicht die Priorität von Monika Grütters, ja?
Das war nicht ihre Sache. Sie hat sehr viel stärker der Hochkultur zugeneigt, auch der Hauptstadtkultur. Das, was in Erinnerung bleibt, sind ja die großen Bauten, ob das nun auf der Museumsinsel die James-Simon-Galerie ist oder das 20. Jahrhundert-Museum auf dem Kulturforum oder das Humboldt-Forum. Das sind die großen Möglichkeiten, die sie hatte, auch der ganze Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich glaube, dass Claudia Roth sich stärker auf die Ermöglichung der Kultur in einer Fläche einlassen wird. Ich glaube auch, dass sie die Bundeskulturstiftung, die ja in dem Koalitionsvertrag als Innovationstreiber genannt wird, dass sie die sehr stark nutzen wird. Das heißt, dass sie Beispiele geben wird, wie in der Kultur eine Weiterentwicklung möglich ist, auch in den Bereichen, wo sie keine Zuständigkeit hat, also im Länderbereich oder im kommunalen Bereich, der aber angewiesen ist auf gute Beispiele, die die Digitalisierung, die Transformation und all diese Dinge auf den Weg bringt.
Sie muss aber auch so ganz klassische Hochkulturprojekte jetzt weiterführen oder sogar zu Ende bringen. Sie haben dieses Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts in Berlin genannt. Ne? Das ist in die Wege geleitet von Frau Grütters, aber braucht noch eine Weile bis zur Realisierung.
Claudia Roth hat einige Baustellen, die sie wirklich fortführen muss. Das ist das Museum des 20. Jahrhunderts, das ist das Humboldt-Forum, wobei ich ihr da viel zutraue, dass sie die Gleichwertigkeit der Kulturen, die ja der Sinn gewesen ist, die Austauschfähigkeit von innen und außen, die ganze Frage der Restitution, der Raubkunst, des Kolonialismus, das sind Fragen, die jetzt alle auf den Weg gebracht worden sind, aber wirklich ausdekliniert werden sie sicher erst in der Zeit, wo Claudia Roth jetzt die Verantwortung übernimmt. Mhm.
Herr Lehmann, wieder hat es die Kultur nicht geschafft, ein eigenes Ministerium zu bekommen. Wäre diese Aufwertung des Amtes wichtig gewesen oder spielt das am Ende gar nicht mehr so eine große Rolle?
Also ich glaube, es spielt nicht die große Rolle. Das hat eigentlich Monika Grütters gesagt. Die kurzen Wege zur Macht sind sehr viel wichtiger als die Eigenständigkeit eines Kulturministeriums. Denn eines ist klar, die Kulturhoheit der Länder ist rechtlich festgelegt und damit ist diese Situation auch sehr klar definiert. Ich glaube eher, dass es wichtig wäre, und das wäre meine Hoffnung, dass die Kulturinnenpolitik und die Kulturaußenpolitik zu einer besseren Abstimmung kommt. Wenn das Claudia Roth gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt tun könnte, dass das nicht zwei getrennte Welten sind, sondern dass Innen und Außen verbunden werden, dann würde sie einen wichtigen Schritt machen, der in einer Kooperation von Auswärtigem Amt und BKM läge.
Klaus-Dieter Lehmann, ehemaliger Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zuletzt Präsident des Goethe-Instituts, über die neue und die alte Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Monika Grütters. Herr Lehmann, besten Dank und schönen Abend Ihnen noch.
Danke Ihnen.
Südafrika schuf sich nach dem Ende des Apartheid-Regimes 1994 eine der liberalsten Verfassungen der Welt. Dazu gehörte auch, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden dürfe. Damit war die junge Republik ganz weit vorne. Doch die Realität, die sieht bis heute anders aus. Davon erzählen unter anderem die Fotografien von Zanele Muhuli, Bilder vom gefährdeten Leben queerer Menschen. Sie waren bereits bei der Documenta 13 und in der Londoner Tate Gallery zu sehen. Jetzt zeigt der Gropiusbau in Berlin eine große Ausstellung mit Werken von Zanele Muhuli. Die Porträts hat Simone Reber gesehen.
Lungile Dladla zum Beispiel. Lässig schaut die mollige Frau in die Kamera, die Hände buschikos in den Hosentaschen, um den Hals eine Fliege, der Kopf kahl. Als sie abends mit ihrer Freundin nach Hause ging, wurden die beiden von einem bewaffneten Mann vergewaltigt. Corrective Rape lautet die zynische Bezeichnung für diese Art Verbrechen. Vergewaltigung als Korrektur. Der Täter infizierte Lungile Dladla darüber hinaus mit HIV. Dennoch sagt sie, ich bin eine Siegerin, kein Opfer. Vor fast 20 Jahren begann Zanele Muhuli Hate Crimes, Hassverbrechen gegenüber schwarzen, lesbischen Frauen in Südafrika, zu dokumentieren. Only Half of the Picture, in dieser Serie über die Gefährdung der LGBTQIA+-Community in Südafrika, hat Muhuli Zeugenaussagen gesammelt, um das ganze Bild zu zeigen.
Muhuli grew up at the height of apartheid, but also addresses the values that are professed.
Muhuli wuchs auf, als die Apartheid ihren Höhepunkt erreichte, spricht aber gleichzeitig Werte an, die in der südafrikanischen Verfassung erklärt wurden. Die erste Serie, Only Half of the Picture, handelt von der bis heute andauernden Diskriminierung der Homosexuellen und davon, was es für Transmenschen bedeutet, medizinische Hilfe zu suchen, Unterstützung in der Community oder vor Gericht, nachdem sie extreme Gewalt erlitten haben.
Or even have access to justice after they have endured extreme violence.
Natascha Ginwala hat die intensive Ausstellung mit Bildern von Zanele Muhuli im Berliner Gropiusbau kuratiert. Mohodis fotografische Recherche begann mit der Gründung des Forum for the Empowerment of Women, das 47 Hate Crimes öffentlich machte. Manchmal ganz nah und als Ausschnitt anonymisiert, bietet die Kamera den Verletzten einen geschützten Raum und doch die Öffentlichkeit. Die intimen Szenen sind getragen von empathischem Miteinander.
You see that Moholy is creating a kind of visual history.
Moholy erzählt eine visuelle Geschichte zusammen mit der Community. Dabei geht es nicht um Inszenierung, sondern um eine wirkliche Zusammenarbeit. Oft nimmt Moholy auch selbst teil und taucht in vielen Serien auf. Das bricht die Hierarchie. Man lernt sie, ihn wirklich kennen auf der Reise durch das Leben.
Diese Reise soll sichtbar werden. Moholy ist Teil der queeren Community, versteht sich selbst als nicht-binärer Mensch, verzichtet inzwischen auf den weiblichen Vornamen und benutzt im Englischen das geschlechtsneutrale Personalpronomen they, them, their. Sie, er, 1972 in der Nähe von Durban geboren, studierte Fotografie an Südafrikas berühmtester Fotoschule, dem Market Photo Workshop. Mit dem Projekt Inkanyiso, das bedeutet Licht, will sie, er, anderen jungen, queeren Menschen die Fotografie nahebringen. Regelmäßig sponsert Moholy Ausbildungsstipendien für die nachfolgende Generation. Faces and Phases heißt eine fortlaufende Serie mit Porträts von Homosexuellen und Transmenschen, die im Gropiusbau einen ganzen Raum füllen. Ernst und direkt schauen sie in die Kamera, die Soldatin und die Priesterin, die Menschen des 21. Jahrhunderts, in ihrer bürgerlichen Existenz und im Wandel ihrer Identität.
Moholy in fact also stresses on the meaning of phases.
Moholy betont die Bedeutung der Lebensphasen, Phasen, durch die wir als Körper gehen, nicht nur während des Alterungsprozesses, sondern auch besonders in der LGBTQIA+-Community, mit dem Übergang, den der Körper durchläuft, wenn er sich von einem Geschlecht in ein anderes verwandelt. Und man sieht, wie die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch diese verschiedenen Phasen hindurchgegangen sind.
Am spannendsten aber ist die jüngste Serie Somnyama Ngonyama, Grüße die dunkle Löwin. In den Selbstporträts erkundet Moholy die eigene kulturelle Identität zwischen Trauma und Tradition. Das Gesicht geschwärzt, die Lippen mit Zahnpasta geweißt, spielen diese Bilder mit dem Wechsel von Klischee und Individualität. Mit einem Kranz aus Topfreinigern im Haar erinnert Moholy in heroischer Pose an die amerikanische Freiheitsstatue, aber auch an die eigene Mutter, die als Haushaltshilfe in einer weißen Familie arbeitete. Mal türmen sich helle Kämme dramatisch zu einer königlichen Hochfrisur auf, dann wieder wird das Gesicht grotesk eingekerkert von den Beinen eines Holzschemels. Zum Erbe gehört beides, die Unterdrückung und die Kühnheit, sich aus den Zwängen zu befreien. Dabei entsteht ein neues Selbstbildnis, geheimnisvoll und gewitzt.
Simone Reber über die Ausstellung im Gropiusbau mit Fotografien von Sanele Moholy, zu sehen bis zum 13. März 2022. Mit dem Theaterregisseur Tom Lutz verbindet man vor allem eins: Nebel. Ganz explizit zum Beispiel die Inszenierung, mit der er 2019 zum Theatertreffen eingeladen war. Die hieß nämlich Girl from the Fog Machine Factory. Flirrend, vielschichtig, alle Sinne ansprechen, so könnte man das Geschehen auf einer klassischen Tom-Lutz-Bühne vielleicht beschreiben. Heute Abend feierte sein Stück Die Wolken, die Vögel, der Reichtum am Münchner Cuvilliers-Theater Premiere. Tom Lutz hat sich an Motiven von Aristophanes orientiert und spricht von einem Triptychon des Flüchtigen.
Ich glaube sehr an so einen gewissen Magnetismus. Also ich fange so mit oft im Theater mit den Titeln an. Und dann ist es quasi Detektivarbeit, um dann herauszufinden, was schlummert da für ein Abend dahinter. Das ist ein faszinierender Vorgang, wie man sich selber den eigenen Ideen eigentlich auf die Schliche kommt.
Soweit also der Regisseur selbst. Für Fazit hat Christoph Leibold die Premiere gesehen. Wolken, die Vögel, der Reichtum, drei Stücke sind das von Aristophanes. Wie hat Tom Lutz die denn verbunden, Christoph Leibold?
Ja, ich sag mal so, was man sicher nicht fragen sollte, ist, welche Texte jetzt aus welchem der drei Stücke hat Lutz irgendwie wie miteinander verschraubt, um eine neue Handlung zu konzipieren. Also darum geht es ganz sicher nicht, sondern die Verbindung ist, Sie haben es schon angedeutet, motivisch. Wir haben es eben mit drei flüchtigen Phänomenen zu tun, also die flatterhaften Vögel, Der Reichtum, der ist auch schnell futsch, wenn irgendeine Pleite oder eine Inflation daherkommt. Und Wolken sowieso, die verändern sich ständig. Und Lutz geht mit Aristophanes Texten auch so um wie mit so Textwolken. Es wird viel nachgedacht über Flüchtigkeit, nicht nur der genannten Phänomene, sondern auch ja, Flüchtigkeit von Erkenntnis, von Denken. Man kennt das ja, man fasst einen Gedanken und kaum meint man, man ist auf den Punkt gekommen, dann entwischt er einem wieder, vor allem wenn es jetzt um ja, ans Eingemachte geht, um existenzielle Dinge geht. Und so funktioniert auch dieser Abend. Also ständig brauen sich Gedanken zusammen wie Wolken am Himmel und immer wieder scheint sich was zu verdichten, aber dann löst sich die Situation wieder auf und die nächste Szene kommt, die nächste Idee weht rein und verdrängt die vorige. Und Tom Lutz lässt auch ja, lauter lose Textenden stehen und der tut alles andere, als dass er so ein rundes Gedankenkonstrukt da zusammenbastelt oder irgendwie eine in sich geschlossene Dramaturgie.
Also ein sehr assoziativer Abend. Ne? Also so hat er ja eben im O-Ton auch sein Vorgehen bei der Entwicklung eines solchen Stückes beschrieben. Wenig greifbar entnehme ich Ihren Schilderungen, aber wird das irgendwie konkret verortet auf der Bühne? Wird da so ein Raum, ein konkreter Raum gebaut?
Also was spannend ist, das Ganze ist ja in einer Nebenspielstätte vom Residenztheater, eben dem Cuvier-Theater. Und das ist ein Rokoko-Theater, also Zuckerbäcker-Ästhetik. Und Lutz hat als sein eigener Bühnenbildner dann eigentlich eine Werkshalle reingebaut. Also das glatte Gegenteil, vollkommen schmucklos, so weiß-graue oder cremeweiße Wände, Arbeitstische, Neonlicht, ein paar Bänke. Und das ist so eine Art Denkfabrik. Und das Spannende ist aber, dass die Gedanken in dieser Denkfabrik, die sind eigentlich genauso verschnörkelt wie die ganzen Ornamente im Zuschauerraum. Und der Vordenker ist, der wird mehrfach sozusagen namentlich genannt, Sokrates, von dem kennen wir alle diesen Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich hatte das Gefühl, das könnte ein bisschen das Motto dieser Denkfabrik sein, aber nicht in dem Sinne, dass alles Denken ist sowieso sinnlos, sondern im Gegenteil, gerade deshalb muss man umso schärfer nachdenken, um doch irgendwie so einen Zipfel von diesen flüchtigen Erkenntnissen zu fassen, auch wenn sie einem immer wieder entgleiten.
Also ein Denkraum in einer alten Werkshalle und die Menschen, die Figuren, die sich da tummeln, sind dann auch, ja, Denker und Philosophen oder wer ist da?
Ja und nein, es ist ein sechsköpfiges Ensemble, 3 Frauen, 3 Männer, die stecken in Kostümen von der gleichen Farbe wie diese Werkshallenbühne, also so cremeweiß. Und was die anhaben, ist so eine Mischung aus Arbeitsoverall und Anstaltskleidung. Also diese Art von Denken, die hier praktiziert wird, da kann man auch irr dran werden. Und irgendwie ist das auch eine Zwangsjackenfarbe, ja. Also wenn Denker, dann vielleicht so Typ verrückter
gefangen.
Professor oder verrückte Professorin und gefangen im eigenen Denken. Aber klar, es sind Denker, wobei alle Schüler und Lehrer zugleich sind und es gibt auch keine festen Figurenidentitäten. Auch das ist volatil. Also es wird mal einer als Sokrates angesprochen, später ein anderer. Auch Geschlechteridentitäten sind außer Kraft gesetzt. Wer Mann ist, wer Frau ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also da ist Tom Lutz sehr, sehr konsequent und auch wer welche Position vertritt, das wechselt. Es gibt dann auch so eine Art Philosophen-Battle, das damit eröffnet wird, dass einer so diesen Grundgedanken von der Flüchtigkeit formuliert, indem er sagt, ja, es ist wunderbar, wenn ein Gedanke am trüben Himmel des Bewusstseins Form annimmt, aber, sagt er dann,
noch wundervoller, wenn ein leichter Wind ihn weitertreibt. Und am allerwundervollsten, ihm hinterher zu winken, wenn er sich auflöst und wieder zu nichts wird, bevor er fertige Gestalt angenommen.
Ja, und auf diese Rede folgt dann gleich die Gegenrede, ein Plädoyer fürs Festhalten. Da ist dann Erinnerung, das besteht aus festgehaltenen Worten, die weisen uns die Zukunft. Auf die Gegenrede gibt es wieder eine Gegenrede und darauf wieder eine Gegenrede und so weiter. Und irgendwann denkt man, beide Standpunkte sind richtig und falsch zugleich. Also es sind auch wunderbare Paradoxe, in denen sich dieser Abend bewegt.
Und was nimmt man da mit? Was nehmen Sie mit? Also diese Inszenierungen von Tom Lutz, sie sind ja auch häufig, ich will nicht sagen vor allem, aber doch Spektakel fürs Auge. Ist es etwas, was dann auch so vor allem ästhetisch wirkt?
Klar, das ist sicher ästhetisch sehr ansprechend. Wenn ich vorher gesagt habe, das ist keine abgeschlossene Dramaturgie, lose Textenden, dann heißt es sicher nicht, dass es irgendwie gepfuscht ist. Im Gegenteil, das ist extrem liebevoll inszeniert, genau gearbeitet. Es wird auch gesungen, also ist Martalert ja ein bisschen immer bei Tom Lutz. Oft auch so wunderbar präzise, schräg. Und es gibt einen Live-Musiker, wir haben es gerade gehört, so im Hintergrund, der das Ensemble begleitet oder auch mal Szenen eben untermalt mit so schrummeligen Sounds aus verschiedenen alten Synthesizern, auch mal auf dem Spinett. Und dann wirft er alte Tonbandgeräte auf, an, die ja dann eben auch Sounds von sich geben. Der Abend hat so eine ganz eigene, ja, ich nenne es mal schweizerische Bedächtigkeit, aber dann doch einen soghaften Rhythmus. Man muss das auch aushalten können, dieses Nebulöse. Wir haben noch gar nicht über den Nebel gesprochen. Ja, also Lutz liebt ja Nebelmaschinen. Die kommen hier gar nicht so sehr zum Einsatz, aber am Anfang liegt zumindest so leichter Nebel, fast wie Staub in der Luft. Und es gibt so große Luftkissen, die hin und her geworfen werden. Und die werden mal zum Platzen gebracht und der Nebel entweicht. Dieses Nebulöse birgt schon auch Gefahren, also dass man sich auf nichts festlegt. Also so eine politische Gegenwartseinlassung, das ist der Abend eher sicher nicht und das will er auch nicht sein. Und natürlich kann es auch immer so die Gefahr bergen, dass man so im Unverbindlichen bleibt, sich nur so ins Spinöse, Ästhetische flüchtet. Ich habe schon Lutz-Abende gesehen, da hat mich das eben diesbezüglich eher unbefriedigt zurückgelassen. In dem Fall heute, muss ich sagen, habe ich mich einnehmen lassen, vielleicht auch ein bisschen einlullen lassen. Aber ich denke, wenn ein Abend das schafft, dass man die Kontrolle abgibt, dann ist das ja auch eine Qualität. Und Sie haben am Anfang, oder Tom Lutz, von diesem Magnetismus gesprochen. Also der hat mich schon stark hingezogen, dieser Abend.
Eindrücke von Christoph Leibold. Und wir sprachen über die Tom-Lutz-Premiere in München am Cuvier-Theater. Die Wolken, die Vögel, der Reichtum. Am 5. Dezember ist die nächste Aufführung. Und damit kommen wir zu den Kulturnachrichten. Heute von und mit Daniel Maschke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Grütters hat am Abend in der Hochschule für Fernsehen und Film in München die Deutschen Kurzfilmpreise 2021 verliehen, die höchste Auszeichnung für die filmische Kurzform in Deutschland. Der Preis für den besten Spielfilm bis zu 30 Minuten Laufzeit ging an Florian Schewe und Adrian Figueroa für den Film Proll. In der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten Laufzeit wurden Melissa Byrne und Anna Roller für ihre Produktion Göhr ausgezeichnet. Weitere Preise wurden in den Kategorien Dokumentation, Animation und Experimentalfilm verliehen. Die ausgezeichneten Kurzfilmer konnten sich über Preisgelder in Höhe von insgesamt 275.000 Euro freuen. In Moskau hat heute der Prozess gegen die russische Menschenrechtsorganisation Memorial begonnen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat deren Auflösung beantragt. Andrea Beer.
Memorial wird von einem Team aus 9 Juristinnen und Juristen vertreten. Zum Prozessauftakt stellten sie mehrere Anträge. Unter anderem auf eine Begründung, warum sich die Staatsanwaltschaft überhaupt mit den Internetseiten von Memorial beschäftigt habe. Die Richterin lehnte alle Anträge ab, da es zunächst um Beweise gehe, und verlas die Anklage. Vor dem Gebäude versammelten sich am Vormittag mehrere hundert Menschen, die gegen den Prozess protestierten. Ihr könnt die Erinnerung des Volkes nicht zerstören. Wir leben unter Rechtlosigkeit, stand zum Beispiel auf dem Schild einer Frau, die von der Polizei weggeführt wurde. Nach offiziellen Angaben wurden 2 Menschen festgenommen.
Bundespräsident Steinmeier hatte zur drohenden Schließung von Memorial erklärt, er sei fassungslos über diese Entwicklung. Der Prozess soll am 14. Dezember fortgesetzt werden. Die Landesrundfunkanstalten der ARD haben sich auf eine neue Koordinierung ihrer Kulturangebote verständigt. Im kommenden Jahr startet die Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur in Weimar, teilte der Senderverbund in Köln mit. Der Mitteldeutsche Rundfunk werde die Koordination übernehmen. Die neue Plattform werde sich auch mit dem ZDF und dem Deutschlandradio vernetzen. Der ARD-Vorsitzende Buro verspricht sich von der neuen Einrichtung mehr Sichtbarkeit für die vielfältige deutsche Kulturlandschaft, eine Stärkung von Audiothek und Mediathek und neue kreative und innovative Formate.
Volkskunde, das war nach dem Krieg ein Forschungsgebiet, das sich mit Brauchtum und dessen Relikten beschäftigte. Der Tübinger Ethnologe Hermann Bausinger aber brach in den 1950er Jahren in neue Sphären auf, holte das Fach in die Gegenwart, beschäftigte sich mit Trivialem und Alltagskultur. 1960 wurde er Professor und baute in Tübingen das Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft auf. Er interessierte sich für jeden und alles, auch für Comics und sogenannte Schundhefte, weshalb man ihn auch den Tarzan-Professor nannte. Jetzt ist Hermann Bausinger im Alter von 95 Jahren gestorben. Über ihn habe ich vor der Sendung mit Moritz Ege gesprochen, Professor für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft an der Universität Zürich. Guten Abend, Herr Ege.
Guten Abend.
Was meinen Sie, wäre es übertrieben, Hermann Bausinger so einen Revolutionär seines Faches zu nennen?
Überhaupt gar nicht. Das wäre die richtige Bezeichnung. Ein sanfter Revolutionär sicher, einer mit sehr gemäßigtem Tonfall, aber jemand, der das akademische Fach Volkskunde von Grund auf umgekrempelt hat, das kann man sicherlich sagen.
Das heißt, die modernen Kulturwissenschaften sind ohne ihn, ohne Hermann Bausinger, so gar nicht zu denken, ja?
Zumindest im deutschsprachigen Raum, aber teilweise auch darüber hinaus, also was jetzt diese volkskundlich-kulturwissenschaftliche Traditionslinie angeht, gibt es da, glaube ich, keine zweite Meinung. Das ist eindeutig so.
War das denn so ein notwendiger Bruch vielleicht auch in den 50er, 60er Jahren nach der Zeit des Nationalsozialismus, gerade in Deutschland?
Absolut, in jeder Hinsicht. Also Hermann Bausinger hat auch früh, also schon in den 60er, also mittleren 60er Jahren, explizit das Erbe der nationalsozialistischen und allgemeiner der völkischen Ideologie im Fach Volkskunde aufgearbeitet oder begonnen aufzuarbeiten. Also die Orientierung am uralten Brauchtum hat gezeigt, welche ideologischen Motive damit auch in der Forschung im 19. Jahrhundert oft schon verbunden waren, wie sich das im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Also das war ein rundum notwendiger Bruch in Tübingen, in diesem Institut auch sehr sichtbar. Das war auch ein Lehrstuhl, der im Nationalsozialismus eingerichtet worden war. Mhm. Da waren Hakenkreuze in den Wanddekorationen oder in den Türrahmen sehr, sehr stark nationalsozialistisch belastet. Es waren viele auch im Fach, die nationalsozialistische Prägung hatten, und da gab es verschiedene Absetzungsbewegungen, auch da war Bausinger nicht der Erste und der Einzige, aber ich denke, die Radikalität von seinem Denken bestand darin, dass er diesen Begriff der Volkskultur ja entmythologisiert hat und gezeigt hat, dass es eigentlich nichts gibt in der Gegenwartsgesellschaft, was sich als Volkskultur bezeichnen lässt, die vollkommen separat ist von der Massenkultur. Und das war sozusagen die Fiktion der alten Volkskunde und auch sich auch des nationalsozialistisch-völkischen Denkens, dass es so etwas wie eine reine, unverdorbene, unmodernisierte Volkskultur gäbe, sondern der gesamte Alltag ist eigentlich der Untersuchungsgegenstand einer Alltagskulturwissenschaft. Und daher macht es keinen Sinn zu unterscheiden zwischen Volkskultur und Populärkultur.
Sie haben ja selbst Jahrzehnte später studiert, also nicht bei ihm. Trotzdem haben Sie wahrscheinlich viele Aufsätze gelesen, die bei Ihnen was ausgelöst haben. Welche Aufsätze haben Sie so richtig begeistert?
Jetzt gerade vor 2 Monaten hat Hermann Bausinger nochmal in der Stuttgarter Wochenzeitung, so einer eher linken Wochenzeitung, Kontext, einen Text geschrieben über das Impfen und über die Impfwerbekampagnen und über das Problem in der Berichterstattung über die Corona-Pandemie, so viele Spritzen gezeigt werden, die in Oberarme einstechen. Mhm. Und da hat er ein bisschen was geschrieben über die Angst vor der Verletzung körperlicher Integrität und darüber, was diese Bildsprache möglicherweise auch dazu beiträgt, Impfskepsis zu stärken. Ich habe viele Texte von ihm gelesen, die so ganz kleinteilige Alltagsbeobachtungen sind, so kurze Kommentare. So, das war ein wichtiger Bereich. Dann tatsächlich auch diese Aufarbeitung des nationalsozialistischen Denkens. Und dann durchaus auch sein Buch von 1961, Volkskultur in der technischen Welt. Das ist natürlich wirklich eine andere Generation, andere Sprache. Und in mancher Hinsicht jetzt eher von fachhistorischem Interesse, aber immer noch voll von Beobachtungen, voller Witz und mit so einer feinen Ironie geschrieben. Das macht schon auch Spaß, das zu lesen.
Mhm. Wo Sie jetzt gerade diesen Text von vor 2 Monaten erwähnt haben, das ist ja schon verrückt, dass der dann eben auch noch im höchsten Alter von 95 Jahren, kurz vor seinem Tod, einen solchen Text geschrieben hat. Er hat ja auch noch sehr, sehr lange ein Büro an der Uni Tübingen gehabt. Auch so liest man ein unglaublich vollgestopftes Büro. Das heißt, er wollte einfach immer weiter Teil des Forschungsbetriebs sein. Er muss ein Energiebündel gewesen sein. Haben Sie ihn so auch erlebt?
Ja, gleichzeitig auch als sehr unaufgeregt und kein Schnellschwätzer, wie man im Schwäbischen sagt, sondern ein überlegter, ruhiger, bedachter Redner, der präzise formuliert und der zu wahnsinnig vielen Dingen was zu sagen hat, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel dann auch noch das Buch Ergebnisgesellschaft, Facetten der Alltagskultur von ihm von 2015. Da sind auch viele so kleinere Aufsätze versammelt. Das ist auch eine unglaubliche Sammlung von kleinteiligen Beobachtungen des Alltagslebens. Er redet über die Haptik der Smartphones, Oberflächen, da wird immer so den Medienwandel sehr genau beobachtet. Es geht um das Dating und Dating-Shows im Fernsehen und um das Dating-Verhalten, das Verhältnis von Liebe und Sexualität in der Gegenwartskultur. Und dann gibt es natürlich noch diese älteren Texte, die so sehr viel kleinteiliger und an klassischen Forschungsfeldern entlang Themen wie die Geschichte des Adventskranzes oder des Geburtstagsfests oder derartiges aufarbeiten.
Er hat ja sich auch nicht nur an seiner schwäbischen Heimat, sondern auch am Deutschland abgearbeitet. Klischees wie Ordnung, Fleiß und Sesshaftigkeit.
Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit, Sauberkeit, Gemütlichkeit vor allen Dingen. Dann Sesshaftigkeit, also eine etwas unterentwickelte Mobilität. Und wenn ich diese Dinge verfolge, dann, also wenn ich das selbstkritisch sehe, dann muss ich sagen, dass ich also keineswegs völlig frei bin von diesen Dingen.
Was würden Sie sagen, Herr Ege, ist so sein Beitrag zu dieser Debatte, die ja auch eine Identitätsdebatte ist?
Ja, es ist auch interessant, dieser Begriff der Identität taucht auch bei ihm dann so in den späten 70er Jahren verstärkt auf. Es ist ein bisschen schwer, ihn da so einzuordnen in so die Aufgeregtheiten der heutigen Debatten, weil er eben völlig unaufgeregt argumentierte und auch sehr vermittelnd, würde ich sagen. So häufig wird ja auch so eine Kluft konstatiert oder vielleicht auch konstruiert zwischen der Art und Weise, wie an der Universität gesprochen wird und welche Sprachregelungen dort Einzug gehalten haben und wie das im sonstigen Alltagsleben so ist. Und ich glaube, Hermann Bausinger hat das insgesamt durchaus mit Sympathie betrachtet, aber er selber war da wirklich viel stärker eine vermittelnde Figur, dessen Sprache jetzt nicht per se akademisch war und der die Konstruiertheit von Identitäten sehr lebensnah aufzeigen konnte, eben zeigen konnte, wo kommt die Maultasche im Schwäbischen eigentlich her oder von welchen internationalen Teigwaren leitet sich das ab oder auch mit Blick auf deutsche Identitäten vermeintlich uraltes Brauchtum, das, wenn man genauer hinguckt, aus den 1920er Jahren kommt. Er war jetzt auch niemand für den ganz großen kritischen, polemischen Aufschlag. Das war seine Sache sicherlich nicht.
Der Kulturwissenschaftler Moritz Ege über den Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger, der jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Ege.
Vielen Dank.
Kaum eine Gesellschaft auf dieser Welt, die nicht vom Wachstumsgedanken geleitet wird und am liebsten ganz vorne mitschwimmen würde, obgleich uns die aktuellen Krisen wie der Klimawandel, wachsende soziale Ungleichheiten, Flüchtlingsbewegungen oder auch die Corona-Pandemie in eine ganz andere Richtung weisen. Gerade die Pandemie konnte uns ja auch auf ganz andere Gedanken bringen. Wäre da nicht diese Verschuldung, die steigende Inflation? Wie Künstler sich mit der Frage des Wachstums bzw. Nicht-Wachstums als Prinzip auseinandersetzen, kann man jetzt in Münster sehen. Die Ausstellung in der Kunsthalle Münster wurde kuratiert von deren Leiterin Merle Radke. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Radke.
Hallo.
Nimmersatt, Gesellschaft ohne Wachstum denken, so heißt diese Ausstellung. Ist es eine Ausstellung über Utopien?
Zum Teil. Es ist eine Ausstellung über Utopien, gleichzeitig aber auch über konkrete Möglichkeiten, wie man Gesellschaft vielleicht etwas anders denken kann, wie man sich aus einem Ist-Zustand so ein bisschen rausbewegen kann. Und es ist vor allem ein gemeinsames Nachdenken, würde ich sagen.
Und Nachdenken über welche Themen konkret?
Ganz zu Beginn ist es ein gemeinsames Nachdenken von drei Kuratorinnen.
Weil, Sie sind eine von den dreien.
Ich bin eine von den dreien und eine von den drei Institutionen. Denn mit der Kunsthalle Münster sind noch das LWL-Museum für Kunst und Kultur und der Westfälische Kunstverein mit dabei. Also Christina Czepanski und Marianne Wagner. Und uns hat einerseits natürlich ganz massiv die Klimakatastrophe beschäftigt. Das ist sicherlich ein wirklich sehr präsentes Thema in der Ausstellung, in verschiedensten Arbeiten, wie sich das auf die Jetztzeit, aber vor allem auch auf die Zukunft auswirkt, aber gleichzeitig auch, wie eng es verbunden ist mit sozialen Problemen, sozialer Ungleichheit auf der Welt, wie eng sich eigentlich so ein Knoten schnürt, weil es eben leider auch nicht nur ein Problem ist, vor dem man steht, sondern sie alle zusammenhängen. Das wird besonders sichtbar in der Arbeit von Andreas Siegmann und Alice Kreischer in der Kunsthalle Münster, die sich mit dem Saatgutspeicher in Spitzbergen, der eigentlich im Permafrost lag, was nicht mehr der Fall ist, beschäftigt haben und eher so ein Gegenwartsbild zeigen und Verknüpfungen zeigen, wie wo Wirtschaft reinspielt, welche Konzerne was verantworten und wie wenige es auch eigentlich auf der Welt sind. Und einen Gegenentwurf dazu beschreibt Mava Asanios in ihrem Film Who's Afraid of Ideology, insbesondere dem zweiten Teil. Wir zeigen insgesamt alle drei Teile der filmischen Arbeit von ihr. Da zeigt sie ein Dorf in Nordsyrien, Jinwar, das Dorf der Frauen, wo versucht wird, als Dorf, was wirklich nur aus Frauen besteht, mit Kindern, die autark leben wollen, autark von der Gesellschaft, in der sie sind und wo es eben auch um sehr alt hergebrachtes Wissen geht, was man hat, was man versammelt, was weitergetragen wird, insbesondere auch von Frauen zu Frauen, was ein Wissen ist, was nicht groß in Büchern steht, sondern was sich eher von Generation zu Generation fortschreibt. Und ja, die Frage, wie autark man überhaupt sein kann, hängt eng damit zusammen, in welchen Abhängigkeiten man natürlich auch besteht. Und da ergänzen sich die Arbeiten, glaube ich, sehr interessant.
Die Zeit der großen Utopien, die scheint ja irgendwie vorbei zu sein, ne? Gibt es dann auch als künstlerischen Ansatz dann doch immer wieder nur so Denkanregungen? Schaut mal, hier gibt es so eine kleine Gruppe von Leuten, die anders leben. Oder würden Sie sagen, gibt es auch richtig radikale künstlerische Positionen?
Der ganz radikale Bruch vollzieht sich, glaube ich, in keiner der Arbeiten. Es ist sehr stark mit einem Nachdenken über die Gegenwart verbunden. Eine interessante Frage über das eigene Verhalten und wie man sich selber positionieren würde, vollzieht sich in der Arbeit von Nina Fischer und Marwan Alsani im LWL-Museum für Kunst und Kultur, in der es um ein Planspiel geht, wo eben verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Die einen möchten so weiterleben, wie es bisher ist, trotz drohender Katastrophe, sozusagen in dem bequem Eingerichteten. Die anderen möchten umdenken und man schaut sich die Arbeit an in einer Arena und positioniert sich auch zueinander und fängt an zu denken, okay, zu welchem Teil würde denn ich gehören. Also es verlagert, glaube ich, auch einiges Nachdenken wirklich auf die Besucherinnen und Besucher.
Der Kunstmarkt an sich ist natürlich einer der brutalsten Wachstumsmärkte überhaupt. Also müsste man sich als Künstler, als Künstlerin eigentlich ja auch ästhetischer Mittel bedienen, die gerade nicht marktgängig sind. Ja, ist das der Fall in Ihrer Ausstellung?
Ich glaube, die Ausstellung mit dem Kunstmarkt tatsächlich zu lesen, ist gar nicht das, was für die Künstlerinnen und Künstler so unbedingt interessant ist. Es ist vielmehr tatsächlich eigene Sprachen zu finden, die sich nicht politisch schon angeeignet wurden. Ich glaube tatsächlich, mit dem Projekt über Politik nachzudenken und auch Nachrichten nachzudenken, wie man Welt betrachten kann, ist sehr viel interessanter.
Und spielt denn Covid-19 in dieser Ausstellung auch eine Rolle?
Covid-19 spielt nicht unmittelbar eine Rolle für unsere Auseinandersetzung, war es natürlich wie ein Brennglas eigentlich, was das nochmal massiv vor Augen geführt hat, was eigentlich in dieser Welt vor sich geht, was wir immer noch spüren. Und Covid-19 ist sicherlich eine der Folgen von dem Umgang des Menschen mit der Natur. Das Warnschuss zu nennen, wäre massiv verherrlichend für das Ganze, aber einfach, es wird einem einfach vor Augen geführt, dass es so nicht weitergehen kann. Und von daher schwingt es in unserem Nachdenken sicherlich mit, ohne dass es sich ganz konkret in einer Arbeit äußert.
Merle Radke, Leiterin der Kunsthalle Münster, über Nimmersatt, Gesellschaft ohne Wachstum denken. Zu sehen ist diese Ausstellung in der Kunsthalle, im Kunstverein und im LWL-Museum in Münster. Und ich sage herzlichen Dank, Frau Radke.
Danke Ihnen.
Und hier folgt jetzt die Kulturpresseschau heute von Hans von Trotha.
So ein Koalitionsvertrag ist ja praktizierter Konjunktiv. Wäre der Koalitionsvertrag schon dasselbe wie die Wirklichkeit, kommentiert denn auch Peter Weißenburger in der Taz, dann hieße das Aufatmen, zumindest für viele Menschen aus dem queeren Spektrum, wie er meint. Thomas Schmid geht in der Welt noch weiter. Der längste Koalitionsvertrag in der Geschichte der Bundesrepublik, schreibt er, sei gar kein Vertrag, sondern eine Vereinbarung. Hält sich die neue Regierung nicht daran, kann niemand die Erfüllung vor Gericht einklagen. Wäre, hätte, würde eben. Thomas Schmid meint außerdem, mit schlichtem Menschenverstand ausgestattet, muss man das Ampelbündnis für erklärungsbedürftig halten. Damit, also mit dem Erklären, haben die Zeitungen längst angefangen, jedes Ressort in seinem Beritt, die Feuilletons also für die Kultur. Dass die Büroräume im 8. Stock des Kanzleramts eine der schönsten Aussichten auf Berlin bieten, hat Monika Grütters bei fast jeder Gelegenheit betont, betont jetzt Andreas Kilb in der FAZ, um rhetorisch dagegen zu setzen, weniger vielversprechend ist die Aussicht auf eine parteipolitische Kluft zwischen Kanzler und Kulturressort. Grütters konnte sich im Zweifelsfall immer auf die Rückendeckung von Angela Merkel verlassen. Die neue Kraft wird dagegen nicht mehr automatisch mit der Unterstützung ihres Chefs rechnen können. Im Tagesspiegel zitiert Rüdiger Schaper aus dem Vertrag, der kein Vertrag ist, er nennt ihn das Ampelpapier. Inflationär, stellt er fest, taucht dabei das K-Wort auf, freilich in anderen Zusammenhängen. Da geht es um Planungskultur, Aquakultur und so weiter. Wenn es dann um das große K geht, hat Schaper so seine Einwände. Das Kulturverständnis der Ampelkoalitionäre hat durchaus etwas Übergriffiges, findet er, und dass die Politik die Kultur für übergeordnete Themen und Ziele einspannt, ist bei den Grünen keine Überraschung, bei den Liberalen schon und auch ein wenig bei der SPD. Peter Weißenburger will in der Taz noch mehr. Er gibt sich kämpferisch. Fortschritt klingt hohl, wenn man vergisst, umzuverteilen. Aber da hat Andreas Kilb in der FAZ mit seiner Überschrift »Die fetten Jahre sind vorbei« schon die Luft aus den Segeln genommen, sozusagen in den Konjunktiv geschaltet. Kunst oder auch das Leben als inszenierter Konjunktiv, so könnte man ja auch den Film umschreiben, Kino, Netflix. Und das erkennt Gerhard Matzig bei der Koalitionsverkündung. Was die Ampelkoalitionäre von Hollywood gelernt haben, fragt er in der Süddeutschen und antwortet denkbar knapp, fast alles. Annalena Baerbock, schreibt er, dieser Blick, diese Stiefel, hat die linke Hand genau dort in Bauchnabelhöhe, wo sie den blauen Bläser im Bruchteil einer Sekunde öffnen kann, um mit der anderen Hand auf den Revolver, der unter dem Bläser zu vermuten ist, zuzugreifen, blitzschnell. Die drei harten Jungs neben ihr, Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner, befinden sich wie Baerbock auch im High-Noon-Wiegeschritt. Matzig erkennt in dem perfekt getimten Jetzt-geht's-los-Auftritt der Koalitionäre im Berliner Westhafen das verblüffende Remake von Die glorreichen Sieben. Aber nicht nur das. The Matrix kommt ihm in den Sinn und Armageddon. Olaf Scholz, hat Matzig bemerkt, legt ja bisweilen schon frisurtechnisch eine Bruce Willis-hafte Entschlossenheit an den Tag, die vom Jul Brünner-haften Grimm aus Die glorreichen Sieben kaum zu unterscheiden ist. Ocean's 11 ist wohl auch noch denkbar als Referenz, möglicherweise sogar Ocean's 8, falls, kommentiert Matzig, die in Berlin noch an der Frauenquote arbeiten, damit die Calamity Jane der Grünen nicht immer alles allein niederballern muss. Am liebsten ist dem süddeutsche Autor aber die Parallele zu Der lange Weg nach Sacramento. Das ist eine Episode der legendären 70er-Jahre-Serie Münchner Geschichten. Auf dem langen Weg nach Sacramento bzw. in die Regierung halten, so die Analogie, zwei von drei Heroen ihre Rolle durch. Einmal aber kommt es zum Verrat. Genau, schreibt Matzig und gibt an dieser Stelle, Mann, den Spielverderber. Das ist jetzt der Cliffhanger. Schließlich ist diese Koalition ja als Netflix-Serie angelegt. Und das vorläufig auch erst bloß im Konjunktiv.
Das war die Feuilleton-Presseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, sage danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.